Frauenleben. Inspirierende Frauen und ihre Zeit. Ein Podcast von Susanne Popp und Petra Hucke.
Hallo Petra.
Hallo Susanne.
Diesmal kommt das Rauschen von der Spree.
Bist du in Berlin?
Ich war in Berlin.
Aha.
Ich war in Berlin und war so richtig Sommerfeeling. Warst du schon mal im Sommer in Berlin?
Ich glaube nicht.
Da wird jetzt überall an der Spree wird getanzt.
Mhm.
Das fand ich richtig schön. An dem ersten Abend, wo ich da spazieren gegangen bin und auch am zweiten, da waren überall so unterschiedliche Musik. Tango Argentino und Salsa und Bachata oder was. Und dann gab es so Gruppen und die haben unter freiem Himmel getanzt. Und das war so eine schöne Atmosphäre.
Hört sich schön an, ja. Hast du mitgetanzt?
Nee. Ich habe nur geguckt. Ja, ich wollte gerne an dieser Stelle eine Lanze für die Volkshochschulen brechen, weil ich habe nämlich einen Kurs gemacht bei der Volkshochschule Berlin-Mitte und war richtig, richtig begeistert und habe dann auch in dieses Buch reingeguckt, ist ja fast ein Buch, ne? Heftbuch reingeguckt, wo diese ganzen Kurse drinstehen, habe gedacht, das ist echt Wahnsinn, was einem da angeboten wird, was man alles machen kann und für wie vergleichsweise wenig Geld. Also das ist ja auch nicht teuer. Und wenn du es dir gar nicht, wenn du das Geld nicht hast, dann kostet es nur die Hälfte.
Mhm.
Ganz toll. Also Volkshochschulen, schaut's euch an, wenn ihr mal wieder Lust habt, was zu lernen. Ich war begeistert.
Und was hast du für einen Kurs gemacht?
Mein Kurs hieß jetzt Stoffentwicklung für Romanautoren.
Aha.
Und da waren also erfahrene Autoren, also die schon Bücher geschrieben hatten und es waren auch, sagen wir mal, die meisten hatten wenigstens schon mal ein Buch geschrieben, auch wenn es vielleicht nicht veröffentlicht ist. Wir waren eine Gruppe von 8 Leuten und ich fand es richtig gut.
Wirklich. Das heißt, wir können dann bald wieder was von dir erwarten?
Ja, es dauert noch ein bisschen. Das wäre was, also ich schreibe ja im Moment an einer Sache und das ist dann für danach.
Okay.
Dass man schon wieder was hat, wo man dann sagen kann, okay, damit können wir mal versuchen, Verlage glücklich zu machen. Oder mal so gesagt, dass ob man einen Verlag findet, der damit glücklich wird.
Mhm.
So. Hat aber Spaß gemacht, mal wieder an was Neuem zu arbeiten.
Schön,
so,
ja.
Ganz so der Anfang, ne? Und es war toll, das mal in so einer Gruppe zu machen.
Mhm.
Also hätte ich eigentlich gerne dann immer genau dann, wenn ich es brauche, hätte ich gerne so eine Gruppe.
Ja, dann immer mal nachschauen bei der Volkshochschule, ob in Berlin oder München oder wie ist denn das in der Schweiz? Gibt es da auch sowas?
Ja, hier wird viel angeboten tatsächlich von der Migros. Also die
Migros-Genossenschaft
ist nicht nur ein Supermarkt, das ist das wahrscheinlich das Bekannteste, aber die haben auch sowas.
Mhm.
Und weiß ich gar nicht, also die bieten das ähnlich an wie die Volkshochschule.
Mhm.
Da kann man dann auch Sportkurse machen und alles Mögliche. Pilates, von Pilates bis Spanisch, keine Ahnung, Türkisch.
Von Pontius bis Pilates.
Kann man alles lernen.
Das konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Gut, wollen wir dann mal mit unserer heutigen Urlaubsfolge anfangen?
Unsere heutige Urlaubsfolge, die ja auch schon ein bisschen länger im Archiv ist. Heute stellen wir euch Uta Ranke-Heinemann vor. Eine Theologin, habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und lohnt sich unbedingt. Es ist eine tolle, faszinierende Frau. Hört euch die Folge an. Ihr erfahrt viel über sie, über ihr Werk. Und was mich besonders fasziniert hat, ist, wie viele Sprachen sie gesprochen hat.
Mhm.
Für dich als Übersetzerin, Petra, ist das bestimmt auch besonders schön zu hören, dass sie 12 Sprachen konnte.
Faszinierend, ja.
Das ist doch der reine Wahnsinn. Alte und neue.
Mhm.
Genau, dann legen wir mal los. Ja, heute Uta Ranke-Heinemann. Ich könnte wahrscheinlich einen ganzen Tag über sie reden, aber wir machen das ja wie immer, oder beziehungsweise ich mache es, wie wir den Schwerpunkt auch in unserem Podcast gesetzt haben, befasse mich hauptsächlich mit ihrer Biografie. Natürlich lohnt es sich auch, die Inhalte ihrer Bücher sich noch genauer anzugucken. Aber mich interessiert auch immer, wie ein Mensch dahin gekommen ist. Also was war denn die ganze Vorgeschichte? Und das ist bei Uta Ranke-Heinemann eigentlich besonders interessant, weil sie auch die Tochter eines Bundespräsidenten war, Gustav Heinemann. Und weil sie noch weitere interessante Aspekte in ihrer Biografie hat, nämlich zum Beispiel, dass sie Professorin für katholische Theologie wurde, aber vorher protestantisch war und auch protestantisch aufgewachsen ist. Und auch natürlich die Umstände, die dazu geführt haben, dass sie ihren Lehrstuhl dann schließlich verloren hat, weil die katholische Kirche ihr den aberkannt hat. Also es gibt viele, viele interessante Aspekte und ich werde ein bisschen was zu ihrer Biografie erzählen. Und dann habe ich mir aber anschließend schon noch ein paar Sachen rausgesucht, die sich mehr mit ihren Büchern befassen. Und wenn es die Zeit noch nicht allzu weit fortgeschritten ist, kann ich das ja dann auch noch einfügen. Also, geboren ist sie im Oktober 1927 in Essen. Sie heißt mit ihrem Geburtsnamen Uta Johanna Ingrid. Und sie wächst also sehr behütet auf. Die Mutter hat schon Theologie studiert und erzieht die Kinder auch sehr fromm. Ihr Vater, muss man dazu sagen, Gustav Heinemann, der dann später Bundespräsident wurde und davor auch schon eine gewisse politische Karriere macht, war zu Beginn seiner Ehe eigentlich eher atheistisch eingestellt. Fand ich auch noch interessant. Also der wurde dann quasi 3 Jahre nach der Eheschließung, heißt es, er war protestantisch getauft, aber er ist dann aktiver Protestant geworden. Die Großeltern hatten sich noch hochgearbeitet, väterlicherseits. Also war der Urgroßvater Schlachter gewesen in einer hessischen Kleinstadt. Also jetzt von der Seite her nicht besonders wohlhabend, aber eben sehr, sehr fleißig und immer aufstrebend. Der Großvater ist dann arbeitet dann bei der Spar- und Stadtkasse, auch da oben irgendwo in Westfalen. Er war Hobbyturner und Amateurschauspieler und die Uta Ranke Heinemann sagt dann später, dass sie viel von ihm geerbt habe in ihrer Veranlagung. Ich weiß nicht, ob du schon mal öffentliche Auftritte von ihr gesehen hast oder die irgendwie in Erinnerung hast. Ich habe mir jetzt im Zuge der Vorbereitung dieses Podcasts ein paar ihrer Auftritte angesehen.
Auftritte wo?
Im Fernsehen. Sie war am Ende sehr viel in Talkshows. Mhm. Also das waren so Kerner oder ich weiß nicht, Jürgen Fliege, sagt ihr das was? Mhm. Da war sie öfter zu Gast. Aber auch bei Lanz zum Beispiel war sie, gab es den anscheinend schon. Also sie war relativ viel oder auch so, weiß ich nicht, sowas wie Nachtcafé oder so. Da findet man so ein paar Sachen noch auf YouTube. Und ich muss sagen, ich bin froh im Nachhinein, dass ich mir die Sachen erst angeguckt habe, nachdem ich mich mit ihrer Biografie und ihren Büchern befasst habe. Es ist fast ein bisschen abschreckend. Sie erinnert mich ein bisschen an Petra Kelly. Ja. Wir haben doch eine Folge über Petra Kelly gemacht, die werden wir hier auch verlinken. Die waren auch, das wird dann später, werde ich dann im Verlauf ihrer Biografie auch erzählen, die waren sozusagen, haben sozusagen Seite an Seite gekämpft, Anführungszeichen gekämpft, weil sie waren beide Pazifistinnen und sie haben den Krieg bekämpft. Und Gerd Bastian, der Lebensgefährte von Petra Kelly, war einer ihrer engsten Freunde, also einer der engsten Freunde von Uta Ranke Heinemann und ihrem Mann. Und sie hat, wie Petra Kelly, auch so dieses Schnellsprechen, so ein bisschen und auch, es fällt ihr nicht so leicht, eine Gegenrede zuzulassen. Ja, also es ist schon, ja. Und sie ist aber auch sehr witzig, sehr pointiert und hat so ein bisschen einen Hang auf die Bühne. Ja, deswegen sagt sie das dann wahrscheinlich, dass sie also dieses Talent von ihrem Großvater geerbt hat. Da kommt das her, es kommt nicht von ihrer Mutter, es kommt auch nicht von ihrem Vater, sondern von ihrem Großvater. 1899 wird ihr Vater geboren. Der andere Großvater, mütterlicherseits, war der Sohn eines Dachdeckermeisters und hat dann selber eben auch eine Dachdeckerei gehabt und war recht fortschrittlich auf sozialem Gebiet, hat zum Beispiel seine Gesellen am Ertrag der Firma beteiligt. Also da war so ein gewisses politisches Engagement irgendwie auch schon angelegt. Und dieser Großvater hat politisch gegen den Einfluss der Kirchen und für die Abschaffung der Monarchie gekämpft. gegen den Einfluss der Kirchen, muss man sagen, das hat ihr eigener Vater dann später ganz anders gemacht. Der wurde nämlich Präses der evangelischen Kirche. War also dann sehr aktiver Protestant. Der evangelische Glaube spielt, wie gesagt, in ihrer Familie von Anfang an insofern eine Rolle, dass ihre Mutter sehr fromm war, kann man vielleicht sagen. Sie hatte evangelische Theologie studiert und ihr ganzes Wissen dann über ihren 4 Kindern ausgeschüttet. Also sie war eine sehr gebildete Frau und hat sich aber ganz und gar Familie und Kindern gewidmet. Und sie hat, ich weiß nicht, ob sie es für alle 4 Kinder gemacht hat, also für ihre Tochter auf jeden Fall, ein Tagebuch geführt, in das sie also die Entwicklung der Tochter reingeschrieben hat. Das hatte wohl die Uta Ranke-Heinemann bis zum Schluss, also sie hatte dieses Tagebuch einfach und konnte da auch immer mal wieder nachlesen, was hat denn die Mutter so über mich gesagt, ja. Und manche dieser Aussagen tauchen dann auch in irgendwelchen Artikeln oder Biografien auch immer mal wieder auf. Da sind so ein paar interessante Sachen drin. Der Vater, Gustav, studiert Rechts- und Staatswissenschaft in Münster, setzt sich ein, also ich sage das jetzt hier so ein bisschen stichwortartig, damit man sich so ein bisschen vorstellen kann. Er war links, kann man vielleicht sagen. Er setzt sich ein für Einheit und Freiheit, für Republik und Demokratie. Er war der Gründer einer satirischen Zeitschrift in Marburg. Und nach einem Zwischenruf bei einem Auftritt Hitlers beispielsweise wird er aus dem Saal geworfen. Sein politischer Werdegang ist da schon so ein bisschen vorgezeichnet. Er promoviert 1921 in Volkswirtschaft, macht dann einen Doktortitel als Jurist und wird Anwalt. 1926 wird er Anwalt. Dieser Gustav Heinemann muss ein absolutes Arbeitstier gewesen sein. Also der hat gearbeitet bis zum Umfallen. Er hat nebenher noch juristische Standardwerke verfasst. Er wird dann Justiziar bei den Rheinischen Stahlwerken und die Arbeitsethik, kann man wohl sagen, hat also die Tochter von ihrem Vater geerbt. Mutter und Vater lernen sich bei einer Adventsfeier kennen. Genau, 1922, wobei er da quasi hingegangen ist, weil er da war da irgendwie neu an der Uni oder so, einfach aus geselligen Gründen, nicht weil er besonders viel mit der Kirche am Hut hatte. Die Mutter wollte ursprünglich Lehrerin werden, hat dann, wie gesagt, Theologie studiert und hat dann eben geheiratet und ist Hausfrau und Mutter geworden. Man sieht vielleicht an einer Sache, wie wenig protestantisch der Vater zum Zeitpunkt der Eheschließung war. Er musste nämlich seinem Schwiegervater das Versprechen geben, dass er seine Frau niemals am Kirchgang hindern wird. Also der hat ihm das anscheinend noch nicht geglaubt, dass das so ohne weiteres funktioniert. Die Mutter führt, wie gesagt, dieses Tagebuch, bis die Tochter 23 Jahre alt ist. Ich habe sogar irgendwo gelesen, sie hat das auf Wunsch der Tochter sogar noch ein bisschen weitergeführt. Und die Mutter notiert solche Dinge, zum Beispiel über ihre kleine Tochter, dass sie schon als Kind oft Gegenerwägungen hat, dass sie sehr viel nachdenkt. Und auch Uta Ranke-Heinemann erinnert sich später noch daran, dass sie als Kind sehr viel über den Tod nachgedacht hat. Dass sie beispielsweise sich vorgestellt hat, sie liege in einem Sarg. Und dann hat sie sich davor gegruselt. Und an anderen Tagen wiederum will sie so am liebsten sofort sterben, um sofort in den Himmel zu kommen. Also als Vierjährige bekommt sie von der Mutter alle biblischen Geschichten erzählt. Und die Mutter notiert auch in ihrem Tagebuch, dass sie sich die schwierigsten Namen ohne weiteres merkt. Etwa in dieser Zeit wird also der Vater gläubig. Er hat wohl einen Pfarrer kennengelernt, Pfarrer Gräber im Sauerland, der sozial sehr aktiv war, sozial sehr engagiert war, also Sozialarbeit gemacht hat letztlich. Und das hat ihn wohl zum Umdenken gebracht und er ist selber also ein sehr aktives Gemeindemitglied geworden, hat sich dann auch mit theologischer Literatur befasst, also mit den Hintergründen des Glaubens. Er wendet sich dann später dagegen, dass die evangelische Jugend in der Hitlerjugend aufgeht. Also es gab irgendwie unterschiedliche evangelische Strömungen. Es gab sogenannten deutschen Christen, die wollten eben dann, dass die evangelische Jugend in der Hitlerjugend aufgeht. Und er war Mitglied der Bekennenden Kirche, dessen juristischer Vertreter er dann auch wird. Und die Bekennende Kirche hat sich gegen Hitler gewandt. Es gibt eine Geschichte, dass es im Keller dieses Elternhauses in Essen ein sogenanntes BDM-Zimmer gab. Also das BDM war der Bund der deutschen Mädchen, also so ein Versammlungszimmer. Und dass dieses Zimmer gleichzeitig Versammlungsort der Bekennenden Kirche war. Und dass dort beispielsweise ein Vervielfältigungsapparat gestanden hat, also mit dem man irgendwelche Flugblätter vervielfältigen konnte. Dort wurden die sogenannten grünen Briefe gedruckt. Es gab dann irgendwie eine Losung und ne, wenn die dann ausgesprochen wurde, dann wusste der Gustav Heinemann, okay, da kommt jetzt jemand mit einer Vorlage und dann soll das vervielfältigt werden. Das musste ja alles dann während des Zweiten Weltkrieges top geheim ablaufen. Also die haben da auf ihre Weise gegen den Nationalsozialismus gekämpft.
Aber wie geheim konnte das sein, wenn gleichzeitig da der BDM seinen Raum hatte?
Das war die Tarnung. Die Aktivitäten für den BDM war die Tarnung für die Aktivitäten der Bekennenden Kirche. Also dadurch, dass sie praktisch dem Bund der deutschen Mädchen ein Zuhause gegeben haben in ihrem Keller, konnten sie ihre Aktivitäten für die Bekennenden Kirche irgendwie vertuschen.
Ja, verstehe. Ich finde es übrigens interessant, dass der Vater gläubig wird durch einen Pfarrer und nicht durch seine Frau, die doch so wahnsinnig gläubig ist.
Ja, das stimmt. Das finde ich auch interessant. Ja, also die Uta Ranke-Heinemann meinte später, das sei das größte Unglück gewesen, dass der Vater so gläubig geworden ist. Aber andererseits, tja, es ist vielleicht auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Ne? Er hat ja in dieser Kirche dann wiederum viel Gutes wahrscheinlich auch wiederum getan. Also gerade jetzt in der Zeit des Nationalsozialismus. Er musste ja dann auch nicht entnazifiziert werden oder irgendwie sowas. Ja, er war immer dagegen. Ja, nochmal kurz zurück zu ihr. Sie ist ja noch, wann habe ich gesagt, ist sie geboren? 27, also 33 mit 6 Jahren. Kennt Uta mehrere Kinderbücher auswendig und viele Lieder. Und sie beginnt bereits zu rechnen. Mit 8 Jahren kann sie zweistellige Zahlen im Kopf multiplizieren, ohne Probleme. Und das ist schon was für ein 8-jähriges Mädchen.
Das kann ich ja heute nicht mal.
Na gut, man hat vielleicht irgendwann das einmal eins auswendig gelernt, aber zweistellige Zahlen im Kopf multiplizieren, naja.
Kommt auf die Zahlen drauf.
Ja, vielleicht so ein bisschen. Ne? Mit 9 Jahren hat sie ein kleines Büchlein, in das sie selbst verfasste Gedichte hineinschreibt. Also man merkt an all diesen Dingen, sie ist also ein absoluter Kopfmensch. Als sie Englischunterricht bekommt, kann sie nach 2 Wochen, also das schreibt ja alles die Mutter in ihr Tagebuch, ne? beherrscht sie nach zwei Wochen 100 englische Wörter. So. Sie geht dann später aufs Gymnasium, wo sie auch nur gute und sehr gute Noten hat, interessiert sich stark für religiöse Fragen und ihr Arbeitseifer ist so groß, dass sie für jede 1, die sie nach Hause bringt, einen Groschen bekommt. Für jede 4, allerdings 4 Groschen. Also selbst die Eltern haben das Gefühl, das Kind ist zu ehrgeizig. Aber ich finde, man merkt schon so ein bisschen bei diesem Kind, ja, in welche Richtung das geht. Ja. Also das ist absoluter Bücherwurm und Lernen, Lernen, Lernen ist für sie alles. Und sie macht es ja freiwillig. Ja, dann rückt der Krieg immer näher heran. 1940 erleben sie dort in dem Ort, also in Essen, wo sie wohnen, die erste Bombennacht. Essen ist dann später, das war ja auch Sitz der Krupp-Stahlwerke, ist später ziemlich zerstört worden. Die Kinder gehen dann ab da bei den Großeltern in die Schule, die irgendwie ein bisschen außerhalb wohnen. Wenn sie zurückkommen, müssen sie die Nächte meistens im Bombenkeller verbringen. Trotz des Krieges wird aber die Konfirmation gefeiert, 1942, mit vielen Geschenken. Die Mutter unterrichtet dann ihre Tochter selbst in Latein und staunt weiterhin darüber, wie schnell sie alles begreift und beklagt aber auch so ein bisschen die Diskussion, in die Uta sie ständig verwickelt. Also das habe ich schon mal ganz am Anfang gesagt, das Kind gibt immer Widerworte. 1943 wird das Wohnhaus der Familie bei Bombenangriffen schwer getroffen und die Familie muss fliehen aus der Villa. Sie gehen in eine Wohnung im Nachbarort. Auch da hat Uta immer Bücher dabei, also ihr Leseeifer wird den Eltern immer unheimlicher. Ihr Motto ist übrigens Carpe Diem, nutze den Tag. Sie bekommt dann Privatunterricht in Griechisch. Sie sagt dann, das sei ihre Lieblingsfremdsprache. Also das sagt sie dann später, ne? Als Theologin schon, dass das zufälligerweise ihre Lieblingsfremdsprache sei, als es darum geht, als man ihr irgendwelche Fehler in ihrer Literatur nachweisen will und so. Sie hat halt immer die Originaltexte verwendet und selbst übersetzt. Man könnte sie sicherlich auch als Fremdsprachenexpertin genauso bezeichnen wie als Theologin. Nachdem also 1944 auch das Ausweichquartier dieser Familie in Langenberg, ist das, von Bomben getroffen worden war, schicken die Eltern die Tochter nach Marburg zu Professor Rudolf Bultmann, also ist auch ein Theologieprofessor, bei dem Hilda Heinemann, also ihre Mutter, studiert und ihr Examen abgelegt hat. Also das scheint so ein bisschen so ein väterlicher Freund gewesen zu sein. Und sie hat diesen Professor, also Uta Ranke Heinemann, hat den Professor Bultmann dann auch noch sehr geschätzt. Er wurde dann selber, hat dann selber immer wieder auch Kirchenkritik geübt. Also sicherlich hat sie dann in diesem Jahr oder so, in dem sie bei ihm praktisch zu Hause gewohnt und gelernt hat, auch von ihm wiederum viel mitgenommen. Nach Kriegsende zieht die ganze Familie wieder zurück in das Haus. Das wurde dann also wieder aufgebaut, so gut wie möglich. Essen war von den Briten besetzt nach dem Krieg. Und Gustav Heinemann wird wegen seines Einsatzes gegen Hitler und auch wegen seines Einsatzes für verfolgte Menschen im Mai 1945 Vorstandsmitglied der Rheinischen Stahlwerke und er wird Mitglied einer Entnazifizierungskommission und dann wird er Bürgermeister von Essen und später, glaube ich, noch Oberbürgermeister. Uta besucht dann auf eigene Initiative und mit einer Sondergenehmigung der Landesbehörde das Burggymnasium in Essen. Sie braucht dafür eine Sondergenehmigung, weil das ein reines Jungengymnasium ist. Aber sie möchte ihre Lieblingssprache, Altgriechisch, weiter lernen und das geht nur dort, weil auf Mädchenschulen ist das nicht vorgesehen. Sie absolviert dann also als einziges Mädchen die oberen Klassen und bekommt für ihr Abitur als einzige die damals sehr rare Benotung mit Auszeichnung. Ich glaube, man könnte sie auch als, ich weiß auch nicht, Streberin, also im positiven Sinne bezeichnen. Ne? Sie hat also nie irgendwie was ausgelassen. Sie hat immer alles mit Topnoten abgeschlossen.
Dann ist sie dadurch aber nicht reich geworden, wenn sie die Groschen nicht bekommen hat.
Nee, aber sie ist dann später reich geworden, als sie ihre Bestseller geschrieben hat. Aber sie war wohl ihr Leben lang extrem sparsam. Also das hat sie nie verlassen. Die Familie hat auch dann nach dem Krieg eher, also sie hat nicht reich gelebt, obwohl der Vater hatte einfach sämtliche Privilegien für sich und seine Familie abgelehnt. Also die haben genauso gelitten. Es gab dann Hungerwinter und so genauso gelitten wie der Rest der Bevölkerung von Essen, weil die halt auch immer geteilt haben, was sie hatten. Oder wenn sie Privilegien hatten, dann haben sie die dafür benutzt, um anderen zu helfen.
Sehr christlich.
Ja, sehr christlich, wirklich. Im besten Sinne christlich. In ihrer Klasse lernt sie dann den katholischen Edmund Ranke kennen. Edmund Ranke war eine Kriegsweise. Und es ist die Geschichte, wie sie sich kennenlernen, die erzählt sie in irgendeinem Interview selbst. Das habe ich auf irgendeinem dieser YouTube-Videos gesehen. Oder ich habe es gelesen, weil es gibt auch ein Interviewband mit ihr. Und zwar sagt sie, der Lehrer wollte irgendeine Übersetzung hören aus dem Homer und hat dann irgendwie in der Klasse den Ranke aufgerufen. Also sie wusste nicht, wer das war. Und dann stand hinten einer auf und sie hat sich dann umgedreht und hat den sich angeguckt. Der hätte so einen löchrigen Strickpullover angehabt. weil der hatte wirklich gar nichts und musste sich dann auch das Buch von seinem Tischnachbarn leihen, weil er hatte nämlich auch kein Buch. Und dann hätte er diesen Homer aus dem Stand so schön übersetzt, dass sie sich praktisch sofort in ihn verguckt hat. Also sie sagt selber, sie hat sich in ihren späteren Ehemann deshalb verliebt, weil er so schön den Homer übersetzen konnte aus dem Griechischen, aus ihrer Lieblingssprache.
Ihrer Lieblingssprache, genau.
In dieser Zeit nimmt sie also auch Privatstunden in Geschichte, in griechischer Philosophie und in Romanliteratur. Und ihre Mutter notiert in ihrem Tagebuch, dass sie sich regelrecht davor ängstigt, dass Uta so rastlos lernbegierig ist und die schönen Dinge des Lebens ignoriert. Zitat aus diesem Tagebuch: Du kannst nicht vor blühenden Wiesen mit Entzücken stehen bleiben, weil du immer irgendwie in Gedanken bist. Die Mutter sagt aber auch in diesem Tagebuch: Du hast ein starkes Wissen um das Leid in der Welt. Also es ist jetzt nicht so gewesen, dass sie sich nur mit sich selber beschäftigt hat, sondern, und sie hat ja dann auch später sich sehr stark in der pazifistischen Bewegung engagiert. Sie hat sich sogar mal selber als Bundespräsidentin aufstellen lassen. Und sie hat ja dann auch gegen das von ihr besonders stark empfundene Unrecht, das die katholische Kirche begangen hat, sehr aktiv auch nach außen hin gekämpft. Also sie hat sich nicht nur um sich selber gedreht. Uta Ranke Heinemann sagt 6 Jahrzehnte später selbst, dass sie nicht eine einzige Stunde mit Nichtstun verbracht hätte in ihrem Leben. Ich habe versucht, mir das vorzustellen, aber es fällt mir schwer.
Es klingt sehr anstrengend.
Also sie leidet, das ist vielleicht auch kein Wunder, sie leidet schon sehr früh unter Schlafstörungen. Spätestens seit ihrem Besuch in Vietnam, wo sie also die Schrecken des Krieges erlebt hat, konnte sie nachts absolut keine Ruhe mehr finden. Sie hat das dann eine Zeit lang versucht, mit Medikamenten zu bekämpfen, hat aber gemerkt, dass das eher das Gegenteil zur Folge hat, dass sie noch weniger ausgeruht ist. Dann hat sie die Medikamente wieder sein lassen und hat sich halt einfach damit abgefunden, dass sie oft nachts um 4 Uhr aufsteht und anfängt zu arbeiten. Also sie hatte dann wohl auch später einen ganz anderen Tagesrhythmus als ihr Ehemann, der eher ein Spätaufsteher war. Gut, dann, das hatte ich ja eben schon gesagt, das habe ich eben ein bisschen vorgezogen, dass sie das Abitur mit Auszeichnung macht, 1947. In dem Jahr wird der Vater, der vorher Bürgermeister war, Oberbürgermeister. Dann geht er in den Landtag und wird dann Justizminister von Nordrhein-Westfalen, nehme ich mal an. Jetzt hat sie also das Abitur in der Tasche und will studieren, und zwar evangelische Theologie. Sie schreibt sich in Bonn ein, und zwar aus dem Grund, weil Edmund Ranke dort sich für katholische Theologie eingeschrieben hat. Bonn ist eine der wenigen Universitäten, wo man also beides studieren kann. Der hat übrigens, als ich ihn kennenlernte, hat er gesagt, dass er Mönch werden will. Also der war schon auch sehr gläubig. Als der Vater das also mitbekommt, dass Edmund dort katholische Theologie studiert, lässt er das nicht zu, sie muss sich wieder exmatrikulieren und stattdessen in Wuppertal studieren, weil er wollte die Beziehung zu diesen Katholiken unbedingt unterbinden. Das war für ihn ein großes Problem. Es hat wohl auch lange gedauert, bis Edmund Ranke dann mal auf irgendeine, ich glaube, da waren sie sogar schon verlobt, da durfte er auf irgendeine Familienwanderung mitgehen. Also die haben dann so Familienurlaube gemacht, wo sie gemeinsam irgendwie durch die Gegend gewandert sind. Und dann durfte er da mal mit und musste dann aber irgendwie den schweren Rucksack und sämtliche Ausrüstung tragen. Irgendwie so wird das erzählt. Sie legt die Prüfung in Hebräisch ab. Natürlich mit Auszeichnung und studiert dann, wie gesagt, in Wuppertal, dann in Basel und in Oxford von 1949 bis 1953. Aber am Ende geht sie dann doch auch wieder nach Bonn. Also in Oxford begeistert sie besonders die Kirchenväter Augustinus oder Thomas von Aquin. Mit denen hat sie sich sehr intensiv auseinandergesetzt. Sie hat sich überhaupt sehr viel mit den Ursprüngen auch der Bibel auseinandergesetzt. Und in England gefällt ihr außerdem besonders gut, dass niemand ihren Vater kennt. Denn der kandidiert mittlerweile bei der ersten Bundestagswahl und wird dann von Adenauer zum Innenminister gemacht. 1951 wird dann Verlobung gefeiert, trotz der massiven Bedenken des Vaters. Sie studiert dann wieder in Bonn. Das Studium nähert sich ja jetzt schon dem Ende zu und tritt dann 1953, also 2 Jahre nach der Verlobung, aus der evangelischen Kirche aus und konvertiert zum Katholizismus. Da kann man sich ja jetzt ungefähr vorstellen, was der Vater davon hält. Also das hat wohl schon für massive Probleme in der Familie gesorgt. Er war ja, wie gesagt, auch, ich weiß nicht, ob es zu dem Zeitpunkt noch war, aber er war ja nicht nur irgendein Kirchenmitglied, sondern er war ja Vorsitzender der evangelischen Kirche in Deutschland gewesen, also diese Präses, dann mit einer katholischen Tochter, das war unmöglich. Sie sagt dann aber später öfters, weil das wurde ihr dann so unterstellt, sie hätte das aus Protest gegen ihren Vater gemacht. Das hat sie aber immer abgestritten, sondern sie sagte, es war mehr so der Gedanke, dass sie damals das Gefühl hatte, dass die Katholiken zu Unrecht so schlecht behandelt werden. Also aus ihrer Perspektive war die evangelische Kirche eine Übermacht. Also sie hat einfach diesen strengen Protestantismus im Elternhaus erlebt. Die katholische Kirche erschien ihr einfach liebevoller als die evangelische Kirche. Ich meine, damals war es ja auch noch so, dass Katholiken und Protestanten zum Beispiel auf dem Schulhof oder so getrennt waren. Ne? Mit denen darfst du nicht spielen, so ungefähr, ne? Hieß es ja dann. Und also sie hatte das Gefühl, sich mit den Unterdrückten zu solidarisieren. Aus ihrer Sicht war das so, dass die katholische Kirche klein und schwach war. Sie kam, sagt sie dann selber, aus dem Regen in die Traufe und erkannte das zu spät. Und sie sagt später, mein Vater hatte recht. Aber damals hat sie es eben anders gesehen. Und zudem wollte sie einen Katholiken heiraten. Und ja, vielleicht müsste ich die Information dann noch nachreichen. Ich nehme mal fast an, dass es eben nicht gegangen wäre. Also sie hätte als Protestantin womöglich keinen Katholiken heiraten können. Jetzt hat sie aber evangelische Theologie studiert, muss also noch umswitchen. Sie geht dann nach München und studiert dort katholische Theologie.
Und hat in Bayern vermutlich nicht mehr gedacht, dass die Katholiken irgendwie klein und unterdrückt sind.
Da hat sie vielleicht eine gegenteilige Erfahrung gemacht, das kann gut sein. Der Vater tobt tagelang, heißt es in ihrer Biografie, und weigert sich zunächst, das Studium weiter zu finanzieren. Doch dann bekommt sie eben doch einen kleinen Betrag, von dem sie ihrem Verlobten Edmund die Hälfte abgibt, weil sie selbst bekommt ein Stipendium, weil die Katholiken, die haben die Konvertitin mit geöffneten Armen erwartet, die haben sich also sehr drüber gefreut, weil ich meine, sie war immerhin eine Studentin mit lauter Auszeichnungen, die haben sie also sehr gerne genommen. Trotzdem, obwohl sie noch das Stipendium hat und obwohl sie die kleine Unterstützung vom Vater haben, ist es also finanziell immer sehr, sehr eng. Das Studium der katholischen Theologie ist auf 6 bis 10 Semester ausgelegt, aber sie schafft dann das alles in einem. Ich nehme mal an, dass vielleicht dann doch viele Prüfungen und so weiter schon anerkannt worden sind. Anders ist das ja praktisch nicht möglich.
Ja.
Dann schreibt sie ihre Doktorarbeit und diese Texte für die Doktorarbeit haben sie und Edmund selbst aus dem Griechischen und teilweise aus dem Aramäischen übersetzt. Die müssen wohl nächtelang da gesessen haben und übersetzt haben. Und das Thema ihrer Dissertation lautet, das frühe Mönchtum, seine Motive nach den Selbstzeugnissen der ersten Mönche. Beurteilung magna cum laude. Und übrigens promoviert sie gemeinsam mit Josef Ratzinger, dem späteren Kardinal und Papst Benedikt. Also sie haben sich sehr gut verstanden, die beiden, weil er war wohl einfach ein hochintelligenter Mensch. Und ich glaube, mit Intelligenz konnte man sie rumkriegen sozusagen, da hat sie einen großen Respekt davor. Er war auch gut in Sprachen und die haben sich dann gegenseitig mit Übersetzungen auch ausgeholfen. In irgendeinem Interview in Italien soll sie mal gesagt haben, ihn so beschrieben haben, hohe Intelligenz bei Abwesenheit jeglicher Erotik. Aber das ist so eine typische Ranke-Heinemann-Aussage, die bringt die Dinge immer sehr auf den Punkt.
Naja, zum Papst passt das aber ja.
Das passt auf jeden Fall, dass er Papst geworden ist. sie ist sehr gestresst in dieser Zeit. Sie schläft schlecht, sie ist oft krank. Also sie hat schon, ich meine, sie ist 93 Jahre alt geworden. Ne? Also irgendwie hat sie es dann doch irgendwie alles immer geschafft. Aber es war wohl auch nicht immer so einfach. Und ihre Dissertation heißt es übrigens, ich weiß nicht, ob es heute noch so ist, in der Literatur, die ich gelesen habe, steht in jedem katholischen Kloster der Welt. Und auch als sie dann sozusagen schon ihre Anschuldigung gegen die katholischen Kirche erhoben hat, meinte sie, da haben vielleicht manche Jesuiten das nicht so mitgekriegt, weil die wären immer noch sehr nett zu ihr gewesen. Und sie sagt auch selber, die Mönche erschienen mir so lieb und gut und fromm. Also sie hatte damals noch nicht erkannt, oder diese große Sexualfeindlichkeit der Kirche war damals noch nicht ihr Thema gewesen. Oder vielleicht gab es die auch noch nicht zu der Zeit der ersten Mönche. Das kann auch sein, dass das noch nicht so prominent im Mittelpunkt war. Weil vieles in der Bibel wurde ja auch erst später, oder sagen wir mal, was die sogenannten Kirchenväter dann als Lehrer ausgegeben haben, ist auch erst später entstanden. Endlich heiraten die beiden. Wann hat sie ihn kennengelernt? Das ist schon eine ganze Weile her. 46, 47 wahrscheinlich hat sie den kennengelernt und 54 heiraten die beiden dann. Sie entscheidet sich für diesen Doppelnamen, was nicht gut ankam. Also das ist schon was. Ranke Heinemann, mit dem Doppelnamen ist es schon aufgefallen. Noch so wenig fortschrittlich war die Zeit. Sie wird Dozentin am Erzbischöflichen Katechetinnenseminar in Essen und er wird dann... Das dauert allerdings, er ist noch nicht ganz fertig mit dem Studium, er wird Religionslehrer an einer Berufsschule. Und die beiden leben noch in ziemlicher Armut, also sie haben nicht viel Geld, sie verdienen nicht viel Geld. Sie wird an diesem Seminar eher mal gemobbt, sie wird nicht gemocht, sie wechselt dann an eine Schule, die von Ursulinen geleitet wird, aber da ist es auch nicht anders. Diese Ursulinen, also die Nonnen, die fragen halt, immer mal wieder, wann denn endlich der Ehemann fertig sei und Geld verdienen könne, damit sie aufhören könne zu arbeiten. Eine verheiratete Theologin, das war denen einfach suspekt. Und auch den Schülerinnen, ja, die wollten in den kirchlichen Dienst oder die wollten Nonnen werden. Sie hat nicht so richtig da reingepasst. Sie ist dann schwanger und erleidet eine Fehlgeburt und das ist so für sie ein Schlüsselerlebnis, was sie aber erst später richtig verschaltet, weil die Nonnen beten dann, aber nur für das Kind und nicht für sie. Ne? Also das ungeborene Leben, was dann noch unbedingt getauft werden muss, das ist wichtiger als das Leben der Mutter. Und sie sagt später, sie war sehr betroffen deswegen, aber sie hat es halt auf die Nonnen geschoben und nicht irgendwie einen systemischen Fehler darin erkannt. Also einen systemischen Fehler, systemisch, der in der Kirche begründet liegt. Aber die Rettung und die Taufe des Kindes, wie gesagt, war damals halt nach der katholischen Lehrmeinung wichtiger als das Leben der Mutter. Das Verhältnis zum Vater bleibt schwierig, aber irgendwann scheint es sich wieder ein bisschen beruhigt zu haben, denn sie bekommen dann finanzielle Unterstützung und können sich ein Haus kaufen. 1958 und 1960 werden dann die beiden Söhne geboren, Andreas und Johannes. Trotzdem, also ihr Lieblingssupermarkt bleibt Aldi, der dann damals gerade gegründet wurde. Also die ersten Aldi kamen gerade. Weil sie so gerne gespart hat. Sie hat übrigens nie kochen gelernt. Das hat immer ihr Mann gemacht. Sie sagte, sie könnte nicht mal Wasser kochen. Sie hätte das dann einmal versucht, das sagt sie auch in so einem Interview, sie hätte das einmal versucht, Wasser zu kochen. Und dann hätte ihr Mann gesagt, das hat gar nicht richtig gekocht. Also sie scherzt damit halt auch, ja. Aber Essen ist ihr sowieso nicht so wichtig und sie ist absolut keine Hausfrau. Ihr Mann bekommt dann eine chronische Muskelkrankheit und kann nicht mehr arbeiten. Der war dann auch später auf einen Rollstuhl angewiesen. Der war Religionslehrer gewesen und scheidet aber schon 1967 aus dem Schuldienst aus. Sie wird dann Dozentin an einer pädagogischen Fachhochschule und sie publiziert auch immer wieder und ihre Veröffentlichungen finden auch Zustimmung. Sie kann sehr gut schreiben, sie ist noch voll auf der Linie von Rom und dann wird sie sogar zur Habilitation als erste Frau zur Habilitation vorgeschlagen und habilitiert tatsächlich als erste Frau der Welt in katholischer, habilitiert sich, muss es glaube ich heißen, ne? Als erste Frau der Welt in katholischer Theologie. Oder habilitiert sich? Ne? Nee, sie habilitiert einfach nur, glaube ich, gell?
Sie wird Professorin. Ja, das ist nämlich noch nicht mal das Gleiche, ne?
Nee, die Professur kommt dann ein Jahr später, also 1970 ist sie dann tatsächlich Professorin und zwar an der Pädagogischen Hochschule in Neuss. Aber das sind so Sachen, oh, das finde ich immer schwierig, sich das alles zu merken. Also das ist da oben alles jedenfalls, irgendwo in der Nähe von Essen da, Nordrhein-Westfalen. Der Vater macht übrigens weiter Karriere, der wird dann Justizminister und 69, also ein Jahr bevor sie Professorin wird, wird er Bundespräsident. Sie sagt selber, 20 Jahre lang sei sie dann voll auf Kurs gewesen. Und sie sagt selber, also Zitat Ranke Heinemann, Gott, war ich damals fromm. Sie schreibt beispielsweise, also sie ist so eine Art Briefkastentante für die Bistumszeitung Ruhrwort. Ja, Ende der 50er und Anfang 60er Jahre, da konnten also die Leute so in Glaubensdingen ihre Fragen an diese Zeitung richten und sie hat dann diese Leserbriefe beantwortet. Und sie beantwortet die voll auf katholischer Linie. Doch irgendwann fragt eine Frau an, die 5 Kinder bekommen hat und die nun verhüten möchte.
Skandal.
Daraufhin plädiert Uta Ranke Heinemann, natürlich theologisch begründet, für die eigene Entscheidung der Eheleute. Und daraufhin ist die Zusammenarbeit mit der Zeitung beendet.
Wurde das denn veröffentlicht, weißt du das?
Wahrscheinlich nicht. Also sie sagt selber, also das ist jetzt auch wieder ein Zitat und das zeigt so ein bisschen, wie sich ihr Wording, sagt man ja neudeutsch, verschärft. Verhütung galt damals als schlimmer als die Vergewaltigung der eigenen Mutter. Aber natürlich, sie belegt das ja dann auch in ihrem Buch Ernuchen für das Himmelreich, dass also die Sexualfeindlichkeit der Kirche und das Problem, also Sexualität nur zum Kinderzeugen da ist und für sonst nichts, dass das also für ganz, ganz viele Probleme in der katholischen Kirche sorgt. Aber ansonsten beschäftigt sie sich in den ersten 20 Jahren nicht groß mit Religionskritik. Was ich ganz interessant fand, war, dass sie die Kinderbeichte kritisiert. Also sie findet halt ein Kind, also das war bei mir auch so, ich bin ja auch katholisch getauft und auch erzogen. Und bin zur Kommunion gegangen und musste dann auch beichten. Und ich wusste überhaupt nicht, was ich da beichten sollte. Keine Ahnung. Und sie sagte halt auch, was soll das? Ja, das ist, sie empfand das als Vergewaltigung, eine Art von Vergewaltigung von diesen kleinen Kinderseelen, dass sie da sich irgendwelche Sünden ausdenken sollen. Also sie sagt, die sind ohne Sünde, diese Kinder. Und deswegen hat sie ihre Kinder dann in Holland zur Kommunion gehen lassen, weil dort mussten die nicht beichten. Sie wird übrigens in dieser Zeit auch sehr oft zu Empfängen eingeladen. Also ihr Vater war ja dann Bundespräsident. Ja, da konnte sie natürlich brillieren. Ja, sie konnte sich ja mit jedem unterhalten, ob Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Griechisch, Niederländisch oder Russisch. Sie sprach all diese Sprachen fließend. Das half ihr dann auch sehr, als es um die Übersetzungen ging. Also manche dieser Sprachen hat sie wohl auch extra gelernt, um die Übersetzungen ihrer Bücher überprüfen zu können. Weil sie sagte dann, die wurden alle von Theologen übersetzt und sind sehr entschärft worden. Also es gab auch Verleger, die haben gesagt, was ist denn da drauf? Was ist denn das ein Bestseller? Das ist ja total langweilig. Und dann hat sie sich das angeguckt und hat halt gemerkt, dass also alle Pointen, alle Schärfen, alle Spitzen gegen die katholischen Kirche rausgestrichen worden sind von den Übersetzern. Und sie hat zum Beispiel die spanische Übersetzung, glaube ich, 4-mal abgelehnt.
Von männlichen Übersetzern?
Das weiß ich nicht, wahrscheinlich. Wenn es Theologen waren, werden das wohl alles Männer gewesen sein. Das nehme ich doch mal sehr stark an, ja. Also es kommen dann die 70er Jahre. Das ist also die Zeit, wo sie sich sehr stark pazifistisch engagiert. Das sind die weltweiten Proteste gegen den Vietnamkrieg. Sie fährt dann auch nach Vietnam. Also das ist einfach so eine Grundhaltung, die sie vielleicht auch schon durch ihre eigene Kriegserfahrung mitgenommen hat. Also Bomben auf Menschen. Das ist was, was sie, ja, also was einfach gegen sämtliche Grundsätze geht. Auch ihr Vater war ja sehr gegen die Remilitarisierung Westdeutschlands. Also das ist was, was sich also durch ihr Leben hindurchzieht. Und sie kritisiert dann später auch sehr stark die Kirchen dafür, dass sie sich nicht vehement gegen Kriege welcher Art auch immer stellen, sondern unter Umständen sogar irgendwie gutheißen, ja, was ja nicht selten vorgekommen ist. Also das ist keine unwichtige Phase in ihrem Leben. Der Pazifismus, ich raff das jetzt trotzdem sehr stark an dieser Stelle. Wir haben uns mit dem Pazifismus in dieser Zeit sehr intensiv befasst bei der Folge über Petra Kelly. Ja, und jetzt geht's sozusagen los. Also, wir sind jetzt im Jahr 1976 und es war eine Fernsehsendung, die Sendung Panorama, die es ja auch bis heute noch gibt. Mhm. Und dort wird sie also eingeladen und polemisiert stark gegen den Sexualpessimismus der Kirche. Also das wird nicht gerne gesehen. Also sie greift zum Beispiel das Thema Mischehe auf und kritisiert die Verpflichtung des evangelischen Partners, die Kinder katholisch erziehen zu lassen. Also zu der Zeit auf jeden Fall, in den 70ern war es möglich, gemischt zu heiraten. Ich bin mir halt nicht sicher, wie es Ende der 50er Jahre war.
Warte, sag nochmal, gegen was protestiert sie da?
Dass der evangelische Partner verpflichtet wird, die Kinder katholisch erziehen zu lassen.
Aha, okay.
Also das war auch, ich habe ja auch gemischt geheiratet, bin von einem Pfarrer getraut und da war das auch so. Also ich bin evangelisch getraut, ja, wir mussten uns sozusagen verpflichten, die Kinder, in dem Fall, es war eine Tochter, katholisch erziehen zu lassen. Und dann wendet sie sich gegen eine Erklärung des Papstes zur Sexualethik. Man muss dazu sagen, das war ein sehr, sehr konservativer Papst, dieser Papst Johannes Paul der Zweite.
Der Zweite war, glaube ich, ab 78, als ich geboren wurde.
Ja, also so in den 70er, ich weiß nicht mehr genau seit wann, aber das war dieser Papst, ne, der polnische, der Wojtyła.
Ja, war der Zweite.
Genau, der war extrem konservativ und hat halt in vielerlei Hinsicht das Rädchen so ein bisschen zurückgedreht. Und 1976, da gab es eben, oder vielleicht auch davor schon, diese Erklärung des Papstes zur Sexualethik, wo die Ehe ohne Trauschein und die schwere Sünde der Onanie explizit abgelehnt werden. Oh, wir müssen bei dieser Folge irgendwie so ein Zeichen,
so ein Explizitzeichen,
dran machen.
Also ich lese gerade, er ist wirklich ab 78 Papst gewesen, Johannes Paul II.
Okay, gut, wenn das schon 76 war. Wer war denn davor Papst? Naja gut, ich rede mal weiter. Also Masturbation galt als schwere Schuld. Doch weil die Uta Ranke-Heinemann ja so bewandert ist im Bibeldingen, weiß sie sehr genau, dass das nicht in der Bibel steht, dass Masturbation eine schwere Schuld ist, sondern dass es eine Lehre ist, die später dazugekommen ist. Und hast es rausgefunden?
Also es wird schwierig, weil 1978 war das Drei-Päpste-Jahr. Das heißt, es gab in einem Jahr drei Päpste. Das heißt also, davor muss noch jemand gewesen sein und so weit bin ich noch nicht.
Okay, wir sind nicht so gut vorbereitet. Also ich weiß jedenfalls, dass der Papst, der Wojtyła, ja, dass sie sich an dem so ein bisschen abgearbeitet hat, weil der halt schon...
Ja, da war der dann auch so lange Papst.
Er war sehr lange Papst und war, wie gesagt, sehr konservativ. Also eine schöne...
Also warte, pass auf, jetzt habe ich es gleich.
Okay.
Okay, also Johannes Paul II. War 1978 bis 2005. Davor war 1978 für 33 Tage Johannes Paul I. Davor war von 1963 bis 1978, also 15 Jahre, Paul der VI. Also muss der das gewesen sein.
Die Erklärung zur Sexualethik, ja.
Ja.
Das muss dann der davor gewesen sein. Also jedenfalls wird sie dann zu einem offiziellen Termin, wahrscheinlich beim Bischof irgendwie geladen. Also wie gesagt, das Thema ist Ehe ohne Trauschein und die schwere Sünde der Onanie, wo sie halt sagt, das steht so nicht in der Bibel. Dann wird sie also zum Bischof geladen und sie nimmt ihre Mutter mit zu dem Termin, woraufhin... Niemand wagt, das Thema anzusprechen. Da ist ja diese alte Dame dabei. Also sie kommt davon, es passiert ihr nichts. Da merkt man also, da geht das so langsam los, dass sie sich also engagiert. Sie findet es fürchterlich, dass Kirchen Kriege gutheißen, dass ungeborene Leben aber so vehement schützen, auch auf Kosten der Mutter. Und sie beginnt damals zu den Themen Sexualfeindlichkeit, Frauenfeindlichkeit und Menschenfeindlichkeit in der Kirche zu forschen. Ihre Bücher sind ja dann ein paar Jahre später erschienen, also erst in den 80er Jahren. Aber sie hat es dann nach, also von dem Moment, wo sie dann rausgeschmissen wurde und wo sie ihre Professur verlor, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie dann das Buch Eunuchen für das Himmelreich veröffentlichte, ist, glaube ich, nur ein Jahr oder so vergangen, also oder vielleicht anderthalb. Also daran merkt man einfach, dass sie das ganze Material schon gesammelt hatte. Also sie hatte wohl schon alles beisammen, weil sie sich spätestens ab dieser Zeit aktiv damit auseinandergesetzt hat. Sie sagt selber, das Problem für die Kirchenoberen ist, dass sie diesen wissenschaftlichen Diskurs, also solange sie praktisch innerhalb der Universität darüber geredet oder geforscht hat oder so, war das nicht so ein Problem. Aber damit in so eine Fernsehsendung zu gehen wie Panorama und das dann dort zu sagen, und zwar so, dass es jeder versteht, damit hatten die ein Riesenproblem. Also auch diese Frage, also dass sie allgemeinverständlich diese Dinge ins Volk trägt und zum Beispiel die theologische Frage, ob Christus jetzt, Jesus Christus, ob das ein Mensch gewesen ist mit einer menschlichen Biografie oder eben nicht, dass sie solche Fragen öffentlich diskutiert hat, das war für die Kirche ein großes Problem. Also schließlich eskaliert dieser Streit, oder beziehungsweise sagen wir mal so, der Streit entzündet sich an Marias Jungfernhäutchen. Also an der Idee, dass sie jungfräulich ein Kind empfangen hat und dass sie jungfräulich das Kind geboren hat. Also dass ihr Hymen, so heißt das ja offiziell, nicht verletzt wurde. In den Apokryphen findet man dazu sogar eine Hebamme, die da irgendwie noch dazu gedichtet wurde und die dann also Maria untersucht hat und also festgestellt hat, dass sie immer noch Jungfrau ist nach der Geburt. Also das Apokryphen heißt, das sind Schriften, die nicht offiziell der Bibel zugeschlagen werden, aber die eben ähnlich wie die Schriften der Bibel entstanden sind. Sie beginnt also dann Material für ein Buch zu sammeln. Und sie hat einfach einen starken Sinn für Ironie und für polemisierende Zuspitzung. Das ist auch ein Grund dafür, warum die Bücher dann später so erfolgreich geworden sind. Ja. Also sie findet dann solche Sachen wie zum Beispiel Plinius, der Jüngere, der also immer die Keuschheit des Elefanten gelobt hat, weil der Elefant nur, weiß ich nicht, also der hat einfach anscheinend nicht so oft Sex, Elefant. Solche Dinge, das gräbt sie dann aus und das findet sie also genüsslich, benutzt sie dann solche Bilder und so und sagt halt, wer dann dieses Bild denn noch benutzt hat in der Kirche und so. Also sie ist da immer sehr, sehr, sehr dabei, ja. Und jetzt sind wir im Jahr 1987 und da passiert's.
Der Elefant hat Sex.
Ja. Vielleicht auch, ja, vielleicht auch. Nein, sie wird zu einer Sendung des WDR-Fernsehens eingeladen und zwar am Marienwallfahrtsort Kevela. Mhm. Und in dieser Sendung zweifelt sie das Dogma der Jungfrauengeburt an. Also sie sagt in dieser Sendung, Jesus sei ein Mensch gewesen, geboren von einer menschlichen Mutter. Jesus hatte Geschwister, die in der Bibel dann zu Stiefgeschwistern werden mussten. Also wurde dann gesagt, oder Cousins oder sowas. Aber es steht in dem ersten Evangelium, dass also das Älteste ist, steht noch drin, dass er Geschwister gehabt hat. Mit Maria und diese ganzen Familie rund um Maria haben wir uns ja auch in der Podcast-Episode schon beschäftigt. Also die verlinken wir auch in den Shownotes. Uta Ranke-Heinemann sagt also in dieser Fernsehsendung, im WDR-Fernsehen, die Vorstellung einer Jungfräulichkeit Marias sei eine kirchliche Geschichte und nicht als biologische Tatsache anzusehen. Zitat, viele Juden sind umgebracht worden, weil sie nicht an die Jungfrauengeburt glauben konnten und ich kann das auch nicht. So, und daraufhin bekommt sie und wahrscheinlich auch der Bischof körbeweise Zuschriften, also sie bekommt körbeweise Zuschriften, manche sind positiv, manche sind negativ. Sie wird dann vom Generalvikar um eine Stellungnahme gebeten. Sie argumentiert die ganze Zeit eben als Wissenschaftlerin. Sie erklärt, dass die Jungfrauengeburt damals ein zeitgenössisches Vorstellungsmodell gewesen ist. Also das kam einfach noch aus der Antike, das kam von irgendwelchen heidnischen Göttinnen letztlich. Und es geht einfach immer darum, deutlich zu machen, dass diese Person, die da geboren worden ist, etwas Göttliches hat, dass sie herausgehoben wird aus diesem normalen Menschsein. Aber das ist im übertragenen Sinne zu verstehen, auch damals schon zu verstehen gewesen. Und manche der antiken Göttinnen, die also jungfräulich angeblich Kinder bekommen haben, die haben dann trotzdem noch ganz normale Kinder gehabt. Ja. Nur die katholische Kirche hat daraus eben dieses Dogma gemacht, der Jungfrauengeburt. Sie wird dann zu einem Gespräch ins Bistum eingeladen und soll widerrufen. Kurz vorher wird sie nochmal interviewt, und zwar wieder im WDR. Da wird sie halt gefragt, ja, was sie denn jetzt macht. Also da stand wohl schon fest, dass sie diesen Termin hat, ob sie jetzt widerrufen wird. Das klingt auch so großartig, ne? Widerrufe.
Furchtbar. Ja, furchtbar, oder? Sonst geht's auf den Scheiterhaufen.
Ja, so ungefähr, ne? Und dann sagt sie in diesem Interview im WDR, ich werde uneingeschränkt dazu stehen und vorschlagen, dass wir uns auf Karl Rahner einigen. Das ist also auch ein Theologe gewesen, sehr bekannter Theologe damals, der schon 1970 geschrieben hat, dass diese Dinge als Bildersprache und nicht als historische Darstellungen zu verstehen sind. Wenn mir das gleich nicht gelingt, dann wird heute hier in Essen der bedeutendste Theologe dieses Jahrhunderts ebenfalls verurteilt. Insofern befinde ich mich in bester Gesellschaft. Also sie widerruft nicht. Es gibt auch Theologen, die sich für sie einsetzen, zum Beispiel Hans Küng, aber der hat ja dann später, ist ja dann später selber rausgeschmissen worden.
Exkommuniziert worden. Das war der Lieblingstheologe meiner Religionslehrerin.
Oh, da hast du aber großes Glück gehabt.
Ja,
da hast
du
echt großes Glück gehabt. Ja, und 1987, am 15. Juni, wird er also die Lehrerlaubnis durch die katholische Kirchenleitung entzogen. Jetzt ist es so, dass sie sich durchaus Gedanken gemacht hat, weil sie war Alleinverdienerin, ja, die hatte ja noch Familie zu ernähren, und sie hat sich schon Gedanken gemacht, und ihr war nicht klar, dass sie ja Professorin auf Lebenszeit ist. Also obwohl die Katholiken sie nicht mehr haben wollen, man konnte ihr die Professur nicht wegnehmen.
Aha.
Aber das hat sie erst im Nachhinein verstanden, sagt sie selber. Also in der Zeit hat sie also durchaus ein bisschen gelitten. Aber dann hat man also die Lehrerlaubnis für katholische Theologie erzogen, und man hat dann ihren Lehrstuhl in unabhängige Religionsgeschichte umbenannt. Also sie blieb dann Professorin. Ich zitiere mal hier noch aus dem Buch, aus ihrer Biografie, Seite 82, weil das da ganz schön auch noch mal erklärt wird. Oder beziehungsweise in ihren eigenen Worten, also was das für sie bedeutet hat, dass Maria eine Jungfrau war. Also Ute Ranke Heinemann geht noch weiter. Die Behauptung, Maria sei Jungfrau geblieben, sei eine Beleidigung für alle Frauen und Eheleute. Denn hier werde der ganz normale Zeugungs- und Geburtsakt herabgesetzt und als schmutzig dargestellt. Nur Maria bleibt die Reine. Die Zölibatäre, die wenigsten Katholiken kennen solche Details, behaupten zu allem Überfluss auch noch, dass Maria keine Nachgeburt gehabt habe. Sie sei in keiner Weise beschmutzt oder versehrt gewesen. Eigentlich müssten jetzt alle Mütter ein versehrten Abzeichen tragen. Also daran merkt man so ein bisschen, und ich finde, sie hat völlig recht, wo das alles eigentlich hinführt. Ja, ich meine, klar, in der Kirche galten lange menstruierende Frauen zum Beispiel als unrein. Also das weibliche Blut, das Menstruationsblut, das war unrein. Oder auch wenn du geboren hast, musstest du noch ausgesegnet werden, bevor du wieder die Kirche betreten durftest. Und das ist, sie hat völlig recht, finde ich, ist eine Herabsetzung aller Frauen und dieses werdenden Lebens und der Geburt und allem, was damit zusammenhängt. Und sie war einfach nicht mehr bereit, das so hinzunehmen. Und so wurde sie sozusagen zur Ketzerin. Ja, nachdem sie also rausgeschmissen worden ist aus der katholischen Kirche, bekommt sie von Verlagen Angebote, ein Buch zu schreiben zu diesem Thema, und nimmt dann das Angebot von Hoffmann und Campe an. Und schon 1988, also ein Jahr später, wird Eunuchen für das Himmelreich veröffentlicht. Also das Buch heißt Eunuchen für das Himmelreich, katholische Kirche und Sexualität. Themenschwerpunkte in diesem Buch sind Frauenfeindlichkeit, die Sexualmoral und der ganze Komplex ungeborenes Leben, Abtreibung, Todesstrafe, Krieg. Und das Buch landet sofort in den Bestsellerlisten, zum Beispiel auf der Sachbuchliste des Spiegel. Und es wird, wie gesagt, in unzählige Sprachen übersetzt, zum Beispiel auch in Japanisch. Ja, auf einmal ist sie Bestseller-Autorin. Das hat also eine Millionenauflage. Das ist unglaublich erfolgreich. 1992 folgt dann noch ein zweites Buch. Das heißt Nein und Amen, mein Abschied vom traditionellen Christentum. Obwohl, das ist der neue Titel. Der Ursprungstitel lautet, glaube ich, Anleitung zum Widerstand oder ich weiß nicht mehr genau. Also der zweite, das ist dann nochmal aufgelegt worden, nachdem ihr Mann gestorben ist. Auch mit einem Kapitel, was sie ihrem Mann gewidmet hat. Eine Blume auf das Grab meines Mannes heißt das. Und in diesem Buch, was ich also wirklich sehr empfehlen kann, um sich mit der Bibel und mit dem Glauben auseinanderzusetzen, befasst sie sich ja letztlich mit den Märchen und Legenden innerhalb des Neuen Testaments. Also sie kennt einfach die Bibel unfassbar gut und kann das alles ganz genau analysieren. Also dieser Ballast von Märchen und Legenden, den die Kirche mit sich schleppt und immer noch vermehrt. Ja. Also mit ihren Worten, es ist Sadismus an eine Hölle, es ist Henkertheologie an eine Erlösung durch Blut zu glauben. Dahinter steckt das Bild eines heidnischen Blutgottes, der Menschenopfer fordert. Also das, so bringt sie das auf den Punkt. Jemand anders, ich glaube, das habe ich aus der Biografie, der drückt das so aus, die Autorin, also Uta Ranke Heinemann, führt den Leser, die Leserin, das ergänze ich jetzt, fort von einer christlichen Erziehung zur Grausamkeit und Verstandesunterdrückung, von einer Religion der Angstmacherei, Wundermärchen und sinnlosen Opfern unter der Herrschaft männlich-klerikaler Arroganz und Unfehlbarkeit. Sie führt sie hin zu einem Gott des Lebens. Ah, ich glaube, das ist der Klappentext. Der ursprüngliche Klappentext. Auf dem heutigen Klappentext steht drauf, früher wäre diese Frau als Ketzerin verbrannt worden. Ist wahrscheinlich so. Ja, sie kandidiert dann 1999 noch als für das Amt des der Bundespräsidentin, nominiert übrigens von der PDS, gewinnt aber nicht. 2001 verstirbt dann ihr wirklich wohl über alles geliebter Mann, Edmund. Also diese Ehe, das muss, ja, da passe, wie man so schön sagt, wohl kein Blatt dazwischen. Und sagt selber, sein Tod riss mich aus der Verankerung. Sie war ja dann noch noch 20 Jahre lang Witwe. Sie ist ja dann selber 2021 gestorben. 2009 wirkt sie in Rosa von Braunheims Film Rosas Höllenfahrt mit. Und das ist ein Dokumentarfilm zur Geschichte der Hölle. Ich habe dann geguckt, ob ich den irgendwo kriege, aber das hätte ich mir gerne angeguckt. Aber irgendwie ist es anscheinend im Moment nicht möglich, sich den anzuschauen. Mhm. 2009 bekommt sie nochmal einen Preis verliehen, den sogenannten Blütenfest Award. Und in dieser Dankesrede bezieht sie sich nochmal auf den aktuellen Weltkatechismus von 1992, in dem der Papst uns belehrt, es sei besser, die eigenen Töchter der Vergewaltigung preiszugeben, als homosexuelle Handlungen zuzulassen, gestützt auf das erste Buch Mose 19. Ich erwähne das deshalb, weil ich das zum Anlass genommen habe, mir zum ersten Mal den Weltkatechismus anzuschauen.
Ich weiß gar nicht, was das ist.
Ja, da steht also praktisch, das sind wie Handlungsanweisungen für Katholiken. Und da wird also praktisch gesagt, wie der Katholik sich zu verhalten hat. Und das wird dann halt alles verknüpft mit irgendwelchen Bibelstellen und so. Ne? Also das ist praktisch so ein gewisses Regelwerk für Katholiken. Das findet man online. Ich werde das also auch verlinken. Diesen Weltkatechismus und speziell also diese Stelle hier, das erste Buch Mose, weil ich habe gedacht, das kann doch fast nicht sein. Also dass der Papst, also dass da in der Bibel steht, es ist besser, die eigene Töchter der Vergewaltigung preiszugeben, als homosexuelle Handlungen zuzulassen. Aber das ist so eine Geschichte irgendwie Sodom und Gomorra. Ich verlinke das in den Shownotes, diesen Weltkatechismus. Das ist einfach ganz interessant, da mal einen Blick reinzuwerfen. Also insgesamt zeigt sie einfach in diesem Buch die Brutalität, mit der auch gegen homosexuelle Menschen seitens der katholischen Kirche in ihrer 2000-jährigen Geschichte vorgegangen wurde. Und dass die katholische Kirche bis heute mehr Sünde in den Schlafzimmern findet und sieht als auf den Schlachtfeldern. Und das ist also ein Thema, was sie bis zum Schluss nicht losgelassen hat. 2021 ist sie dann verstorben am 25. März und zwar friedlich, so heißt es, im Beisein ihres Sohnes Andreas, ihrer Schwiegertochter Yves und ihres einzigen Enkels Valentin. Sie wurde 93 Jahre alt. Ja, das ist also das doch sehr reiche Leben von Uta Ranke Heinemann.
Weißt du denn, ob sich inzwischen was an der Kirchenmeinung zur Jungfrauengeburt geändert hat?
Nein,
da hat oder sich. Oder haben wir da in der Maria-Folge auch drüber gesprochen?
Die sehen das immer noch so. Aber wenn du jetzt die meisten aktiven Katholiken, die ich persönlich kenne, die glauben da auch nicht dran. Also so gesehen und auch wahrscheinlich Pfarrer und Bischöfe. Ich meine, wir haben ja gerade jetzt erlebt, dass also gerade die deutschen Bischöfe sich für diesen synodalen Weg so engagieren. Sie sind abgeschmettert worden jetzt im ersten Versuch sozusagen. Es gibt sehr, sehr viel Gegenwind gegen diesen synodalen Weg, der ja eben für mehr Freiheit sich in der katholischen Kirche einsetzt. Und ich bin noch sehr, sehr gespannt, wo das alles hinführt. Weil so wie es im Moment ist, kann es meiner Meinung nach nicht bleiben. Aber die katholische Kirche ist wahrscheinlich ein viel zu schwerfälliger Dampfer, als dass man den irgendwie anhalten oder auch nur den Kurs ändern könnte. Also. Ja. Und was ich halt so interessant finde, ist, dass diese Bücher so alt sind, 87 und 93, glaube ich, und nicht an ihrer Aktualität verloren haben. Vielleicht auch deshalb, weil die Geschichten so alt sind. Und ich kann es wirklich empfehlen, wenn man Lust hat, sich mal mit der Bibel, auch mit Bibelgeschichte auseinanderzusetzen, sollte man da mal reingucken.
Ich würde jetzt gerne sagen, ich kaufe mir sie sofort und lese sie, aber meine Bücherstapel sind so hoch, dass es doch nicht passieren wird.
Ja, das kann.
Aber ich denke, du hast uns ja jetzt auch schön viel darüber erzählt.
Das hoffe ich. Also, dass auch ihr Lebensweg vielleicht so ein bisschen zeigt, dass es nicht leicht ist, ja. Also sich mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Gerade wenn man gläubiger Christ ist und sie war bis zum Schluss eine gläubige Christin, also sie hat an Jesus Christus und an die Aussagen zum Beispiel in der Bergpredigt geglaubt, weil sie sagte, das sind also die Sachen, die wirklich belegt sind, wo man also wirklich sagen kann, das sind die Aussagen, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst, so zum Beispiel. Das sind die Aussagen, denen sie vertraut. Und spätestens beim Tod ihres Mannes sei ihr klar geworden, dass es einen Gott gibt und dass sie vertraut fest darauf, dass sie ihren Mann wiedersehen wird. Also sie wird jetzt, wenn sie Recht behalten hat, ist sie mit ihm vereint.
Dann hoffen wir das doch mal für sie.
Und das ist doch eigentlich auch ein schönes Ende. Ja, sie glaubt nicht an die Kirche, aber sie glaubt an Gott.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, findet ihr unter frauenleben-podcast.de weitere Informationen und Blogartikel zu unseren inspirierenden Frauen und ihr erfahrt auch mehr darüber, wer wir so sind und was wir außer Podcasts noch machen, nämlich zum Beispiel historische Romanbiografien und andere Bücher zu schreiben. Ihr findet uns auch unter petra-hucke.de und susannepopp.de.